Hallo David.
Hallo Robert.
Willkommen zu deiner mindestens 60-minütigen Wohlfühloase.
Oh.
Einmal in der Woche kannst du und alle ausklinken und die Welt ringsherum vergessen, weil wir über Filme und Serien reden.
So quasi. Klingt das bei einigen anderen Podcasts. Ab und zu höre ich so Podcast-Anmoderationen, wo dann jemand sagt, sind das hier nicht die besten Freundinnen, die im selben Studio aufgenommen werden? Sagen die nicht auch irgendwas bei deinem Orgasmus im Ohr oder irgend so ein Scheiß?
Echt jetzt?
Die sagen irgendwas super Dummes, was ich schrecklich finde.
Ich höre sehr gute Podcasts ausschließlich und da sagt das keiner.
Ja, okay.
Ja. Ja,
also ich schäme hiermit die besten Freundinnen und gucke rüber zu jemandem, der sich da jeden Tag mit auseinandersetzen muss. Ey, aber sowas sagen wir nicht. Wir sagen einfach Ahnung.
Muss ich jetzt wieder zurücknehmen?
Für mich ist es ja nur mein, vielleicht okay. Wir sagen es ja nicht den Zuschauern.
Also ich mache mir alle Podcasts auch an, weil ich entweder was lernen will oder auch so das Gefühl habe, auch schön, jetzt für die beiden mal wieder zu hören. Also ich höre also jetzt Lanz und Precht oder Was bisher geschah oder eine kurze Geschichte von oder Psychologie to go oder so höre. Da freue ich mich ja jedes Mal so und denke so, okay, hier eine kleine andere Welt.
Wir müssen mal über Podcasts sprechen, so weil ich bin auch auf der Suche, weil ich bin ein bisschen am Ende mit meinen. Ich habe so meine Standard-Podcasts,
wie viele sind denn das so?
Ehrlich gesagt sind es 3 oder so. Und dann warte ich immer so, wenn ich eine lange Fahrt habe, denke ich so, oh nein, den habe ich schon gehört, was mache ich denn jetzt? Und ich suche vor allen Dingen aus den Bereichen Film, also gerne auch englischsprachig, gerne auch Gaming. Ich mag ja total so, wenn Sachen so in die Tiefe gehen, also journalistisch recherchiertes Zeug. Aus dem deutschen Raum, so filmmäßig, fällt mir jetzt, also habe ich nichts auf dem Schirm, wo ich jetzt sagen könnte, das würde ich jetzt noch unbedingt hören. Und gamingmäßig, also ich kann mal sagen, was ich gerne höre, ist Stay Forever, mag ich total. Das ist so ein Retro-Spiele-Podcast von 2 ehemaligen GameStar-Redakteuren und Hooked. Und dann suche ich noch irgendwie so ein bisschen nach was anderem. Vielleicht habt ihr ja Tipps.
Wir haben so gar keine Schnittmenge, du und ich.
Nee, null. Für mich macht das natürlich Sinn. A, kann ich mich mit meinen Lieblingshobbys beschäftigen und mich dann auch noch bilden zu, was dann für meinen Beruf wieder, was bringt dir Lanz und Precht für deinen Beruf?
Also erstens finde ich, dass mein Leben hauptsächlich auch gerne außerhalb meines Berufsfeldes stattfindet.
Das sehe ich völlig anders. Das geht mir gar nicht so.
Und zweitens finde ich, da geht es halt einfach sehr viel um das aktuelle politische Geschehen und ich mag das, wenn das auch so ein bisschen philosophisch so hinterfragt wird. Ich höre den beiden einfach gerne zu, Lanz und Precht. Ich glaube, die sind sogar die erfolgreichsten überhaupt inzwischen, oder? Also bei Apple waren sie, glaube ich, Number One im letzten Jahr, haben sie zumindest selber erzählt. Genau. Und irgendwo haben sie sich auch hinleiten lassen, wo es dann hieß irgendwie, ich glaube, Lanz hat gesagt, wir danken uns bei den Hunderttausenden und da meinte Precht inzwischen Millionen Zuhörer. Also das muss richtig groß sein. Ist es aber auch. Aber zum Beispiel.
Ja, wahrscheinlich meinen die im Monat. Also ich erinnere mich noch an Zeiten.
Was ja trotzdem viel ist. Für einmal in der Woche eine Episode.
Naja, ich erinnere mich noch an Zeiten, da waren wir mit den Lester-Schwestern damals, als das Podcast-Game noch nicht so durchgefrühstückt war wie heute. Da gehörten wir noch zu den größeren in Deutschland und hatten so um die 100.000. Also ich glaube, so, wir haben es mal so auf 80.000 geschafft zu unserem Peak. Da wurde uns gesagt, so, dass sowas wie Fest und Flauschig, die absoluten Spitzenreiter waren und Gemischtes Hack, die lagen so bei 500.000 Views bzw. Listenings pro Podcast-Episode. Und damit bist du dann, wenn du 4-mal im Monat was releasest, bist du bei 2 Millionen Hörern. So, und da bist du krass. Ja. Muss man klar sagen.
Ich höre noch sowas wie Alles auf Aktien jeden Morgen. Also genau das andere Ende auch von deiner Welt, glaube ich. So, das Investment-Podcast oder Tagesschau-Podcast tatsächlich. Aber ich liebe Was bisher geschah. Das sind 2 Historiker, die zum Beispiel 3 Folgen allein über Stalin machen oder über Napoleon oder, und die sind auch Filmliebhaber. Die zitieren ganz oft immer wieder Filme und was alles nicht akkurat ist. Und da habe ich ja gesagt, die müssen wir beide mal, die sind auch beide aus Berlin, mal zu so einer Runde haben und dann durch Filme gehen wie Gladiator 2 und so. Alles, was historisch absolut nicht akkurat ist. Das würde mich mal interessieren.
Ich würde sagen, wir machen das so, dass alle Einsendungen, die wir bekommen von den Zuhörern, die nehmen wir, hören uns die an und reviewen die nächstes Mal. Deutsche hören Deutsches oder auch Englisches.
Wir sind bekannt dafür, dass wir durchziehen, was wir jetzt vornehmen. Deutsche schauen Deutsches, müssen wir wirklich machen.
Wir wollten ja auch noch Klassiker.
Klassiker wollten wir machen.
Ja, nun muss man sagen, bei mir war jetzt wirklich so ein bisschen, also ich kann ja ganz kurz nochmal, bevor wir zum eigentlichen Teil dieses Podcasts kommen, also es ist hier nicht immer für die Leute, die neu dazugekommen sind, wir reden über andere Podcasts.
Die Seelsorgestunde am Anfang.
Genau. Bei mir ist es halt wirklich so dieses klassische Ding, was man gerne kennt oder was man immer hört. Wenn der eine geht, folgt der andere relativ schnell. Meine Oma ist ja vor kurzem gestorben, hatte ich ihr erzählt. Und jetzt ist jeden Tag was mit meinem Opa. Es ist gerade wirklich die Hölle. Es ist seit Anfang Dezember, will ich eigentlich nur noch schreien. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus, bin hier völlig durchgeschwitzt angekommen und muss jetzt mit irgendwie performen. Aber dann sehe ich dein Gesicht. Und dann sagst du das Wort
60 Minuten Durchfall,
was sag ich? Durchfall-Oase. Hier, willkommen zu deiner Durchfall-Oase. Und ich sage, ey, da bin ich dabei.
Ja, so sieht's aus.
Ich habe trotzdem was Kleines für dich vorbereitet.
Echt?
Ja, ich weiß nicht,
ob du dazu... Bei uns zu Hause stoßen übrigens Zähne durch.
Aha.
Hast du schon mal gehört?
Stoßen Zähne durch.
Kinder, die ganz schlecht gelaunt sind,
weil
die Zähne kommen durch.
Ja, dann schreien die ganze Zeit.
Ist
wie ein Schreikind zu Hause.
Ach, kann man nichts machen.
Kennst du ja mittlerweile.
Okay, so, was hast du mir mitgebracht?
Ich habe dir was vorbereitet. Wir reden heute über einen Film, bei dem ich dachte, ich möchte mal mehr. Ich habe mich selber gefragt, wo hat das mal angefangen und was gibt es noch? Drop, der Film, der in Deutschland auch Tödliches Date heißt. Der hat so eine Prämisse, die gibt's nicht ganz so häufig, aber so ganz selten ist sie nicht. Sprich, jemand geht in seinen Tag hinein, denkt sich nicht Böses und dann kriegt er plötzlich einen Anruf oder eine Textnachricht. Oder ganz neu, werden wir nachher mitbekommen, Airdrop, das hatten wir nämlich noch nicht. Und ich dachte so, das gab's ja schon ein paar Mal. Was fällt dir aus dem Stand ein?
Simon Says zum Beispiel, bestimmt langsam 3.
Genau, so. Simon Says gibt's nicht, aber Stirb langsam 3, der Originalname des Drehbuchs war mal Simon Says.
Nee, und er sagt das ja immer am Telefon, Simon sagt.
Genau.
Jeremy Irons ist das, ne? Ja.
Genau, weil das ursprünglich war das ein Drehbuch, hieß Simon Says und dann hat das jemand gesehen, hat gesagt, boah, wir finden einfach keine Idee für Stirb langsam 3.
Carry On ja letztendlich.
Carry On,
auch letztens.
Genau.
Nicht auflegen.
Nicht auflegen, exakt.
The Call muss ja auch sowas sein. The Call.
The Call?
Gibt es nicht The Call mit Jennifer Lopez irgendwie so ein? Oder so ein?
Es gibt einen mit Halle Berry.
Ach so,
aber der ist ein bisschen anders. Der ist so ein bisschen wie dieser The Guilty, der mit Jake Gyllenhaal auch nochmal remaked wurde, wo sie quasi in so einem, ich glaube, sie ist Polizistin, arbeitet in so einem Callcenter, irgendwie sowas und muss dann einen Fall lösen.
Dann No Turning Back. Hier, der Tom Hardy sitzt in seinem BMW und kriegt einen Anruf und sein ganzes Leben zerfällt.
Ist es mit dem Anruf? Weil das wusste ich
nicht. Ja, der telefoniert die ganze Zeit in seinem BMW.
Ja.
Und halt alle Dinge, wo Anruf kriegt, man darf das Auto nicht mehr verlassen. Also dieser Liam Neeson-Film, wo auf der Bombe sitzt, war ja ein Remake von einem Remake von einem Remake.
Retribution.
Davon gab es, glaube ich, schon 3 andere internationale. Ja. Also immer wenn einer im Auto sitzt und auf einer Bombe oder muss dann immer was gegen seinen Willen machen.
Er hatte auch noch diesen Non-Stop, wo er auf dem Flugzeug, ich weiß nicht, ist er ein Air Marshal oder?
Ja, ich glaube schon. Aber auch The Commuter ist doch auch so ein Ding.
Ist das auch so?
Oh, das ist doch meist so, besorgen sie einen Koffer oder so.
Die verschwimmen immer. Die ganzen Liam Neeson-Filme verschwimmen immer im Kopf. Ich weiß noch, dass ich Nonstop gesehen habe, aber ich kann dir nicht mehr sagen, worum es geht.
Aber
ich habe gestern gesehen, dass es auch so läuft, dass er auf dem Flug kriegt er irgendwie eine Nachricht, dass er binnen so und so vielen Minuten irgendwas tun soll, sonst stürzt das Flugzeug ab. Und dann muss er das irgendwie lösen.
Also du suchst jetzt quasi, woher kommt die Geschichte, dass ein Anruf die Filmhandlung maßgeblich in seine Bahn lenkt, oder?
Genau.
So, also, aha. Dann ist das Telefon erfunden worden, schon in den 30ern oder 20ern, war? Also theoretisch kann das schon zu stumpfen Zeiten gab es Telefone, ne?
Das weiß ich ehrlich gesagt. Aber so kurz danach, also ich kann dir sagen, die Idee wurde schon viel früher gefasst. Und zwar
mit Telegram.
Nee, also nicht vor dem Film, sondern ursprünglich hatte sie mit Alfred Hitchcock zu tun. Alfred Hitchcock hatte den Film bei Anruf Mord gemacht.
Aber das ist 50er, oder?
Ja, und daraufhin ist Larry Cohen, ist ein Drehbuchautor, ist zu ihm gegangen und hat gesagt, ey, ich habe hier eine geile Idee. Und zwar möchte ich einen Film machen, in dem geht es darum, dass jemand in einer Telefonzelle angerufen wird. Also nicht auflegen, geht auf das Drehbuch von diesem Mann zurück, der das Alfred Hitchcock angeboten hat. Nur hatten die beiden in diesem Drehbuchprozess, haben lange überlegt, warum soll der da eigentlich bleiben? Und das ist ja immer so ein Logikproblem bei diesem Film, das werden wir nachher bei Drop auch so ein bisschen haben. Ich stelle mir meistens die Frage, warum so kompliziert? Es gibt zum Beispiel diesen einen Film, den habe ich auch in meiner Review erwähnt, Gegen die Zeit, Nick of Time mit Johnny Depp. Der ist einer der ältesten, den ich gefunden hatte, wo ich dachte so, oh, erst in den 90ern? Das kann doch gar nicht sein. 1995 oder 97 kam der.
Die Telefonzellen gibt es ja, glaube ich, nicht so lange, weil Telefon war ja schon lange Zeit sehr teuer. Da musstest du durchgestellt werden und war nicht für jedermann erschwinglich.
Aber die gab es schon in den 50ern auch.
Aber also ganz normale, da konntest du rein und für Geld ein Gespräch führen?
Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, warum die das damals nicht hinbekommen haben, weil nicht auflegen hat diesen Grund jetzt auch nicht viel besser hinbekommen, muss ich sagen. Da war es ja so, dass ein Killer anruft und Colin Farrell soll in der Telefonzelle bleiben, sonst. Sonst würde er erschossen oder er tötet andere Leute. Bei Gegen die Zeit war das so, Johnny Depp kommt mit seiner Tochter irgendwo an und plötzlich kommt Christopher Walken und gibt ihm so ein Funkgerät in die Hand und gesagt, so pass auf, du hast jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde. Das ist auch das Gimmick des Films, dass er in Echtzeit gedreht ist. Und in dieser Zeit musst du die kalifornische Gouverneurin umbringen. Und meine Frage damals schon, wo ich ihn geguckt habe, war, warum? Also, warum? Ne? Und das ist es jetzt bei Drop auch schon wieder gewesen, den wir nachher besprechen, dass ich dachte, warum ist das so ein elaborierter Quatschplan? Warum sind die Leute, die offenbar die Mittel haben und vor allen Dingen auch dieses Netzwerk aus Personen, die da alle mit verstrickt sind, so ist es nämlich bei Gegen die Zeit, dass da tausend Dinge bedacht werden müssen, wo ich dachte so, ey, dann holt euch doch einen Scharfschützen, das muss doch machbar sein. Es gibt noch einen anderen Film, den kannte ich so gar nicht. Symphonie des Grauens bzw. Grand Piano ist gar nicht so alt, 2013 mit Elijah Wood in der Hauptrolle, geschrieben von Damien Chazelle, der auf so Musikthemen festgelegt ist. Und da spielt Elijah Wood so einen Pianisten, der soll oder will ein Stück spielen und dann kriegt er in seinen Notenblättern ist eine Nachricht drin, wenn du nur eine Note falsch spielst, dann stirbst du und deine Frau auch. Und er denkt erst, es ist ein Prank und dann stellt sich aber raus, nein. Es ist ein Killer, der ihm dann auch so ein Ohrpiece gibt, so ein Earpiece und dann kommt er mit ihm in Kommunikation, während er Klavier spielt. Ist super quatschig. Und dann soll er das unspielbare Stück spielen, das existiert. Und wenn er das nicht schafft, dann sterben Leute. Und auch da denkst du so, was für ein Blödsinn.
Also ist es quasi das Filmgenre, das dachte ich bei Drop auch schon, wo du am Ende niemals zurückdenken darfst.
Nein.
Hat das jemals Sinn ergeben?
Ich habe mal geguckt, weil ich habe es wirklich dann so gemacht, weil ich bin nicht drauf gekommen, du kannst auch nicht danach googeln. Ich habe dann einfach so gemacht, ich habe nach Single-Location-Thrillern gesucht und habe einfach die ältesten durchgeguckt.
Dann geguckt, ob es da ein Telefon war.
Nee, und hab geguckt.
Fenster zum Hof.
Sind es Filme, in denen du angerufen wirst, weil das ist ja die Prämisse, in denen jemand dich zu etwas zwingt, was du nicht möchtest, durch eine Nachricht oder durch ein Telefonat. Der älteste Film, auf den ich gekommen bin, ist einer, den dürftest du kennen. Der heißt Panik im Tokyo Express von 1975, im Original The Bullet Train. Der tatsächlich,
das ist
das Original, das ist ein Remake gewesen. Nur ist das Remake, hat nichts damit zu tun. Panik im Tokyo Express oder The Bullet Train ist ein Film. Wenn ich den Trailer oder euch jetzt vorspielen würde. Ach, wisst ihr was?
Warten Sie, ich verbinde.
5 Millionen Dollar oder der Tokyo Express geht in die Luft. Das war's.
1500 Passagiere fahren in einem Todeszug. Eine Bombe, die explodiert, wenn der Zug weniger als 80 Stundenkilometer fährt. Und 5 Millionen Dollar Lösegeld für die Information, wie die Bombe entschärft werden kann. Panik im Tokyo Express.
So, Robert, wo hast du das schon mal gehört?
Speed.
So, hier, Gratulation. Also Bullet Train hat nicht nur das Remake inspiriert, sondern auch jede Menge Filme. Ich habe mal geguckt, da gibt es irgendwelche indischen Filme namens The Burning Train etc. Und Speed ist natürlich die offensichtliche Nummer. Auch da wird Keanu Reeves ja angerufen von Dennis Hopper. Und The Bullet Train macht das zum ersten Mal, meiner Ansicht nach. Es kann sein, dass ihr jetzt da sitzt und sagt so, Mann, der Hein wieder, was der für ein Blödsinn erzählt. Es gab doch 1924 den Stummfilm-Klassiker.
The Phone Call.
Genau, The Phone Call, where the killer is roofing on and swinging the guy to do something.
The Calling Killer.
Ja, The Calling Killer. Bitte in die Kommentare schreiben, gerne. Ich dachte mir, ich gehe trotzdem mal mit euch auf Suche. Und wir sind hier angekommen bei The Bullet Train.
Und wir sind auch angekommen bei
Herzlich Willkommen zu zwei
wie Pech und Schwafel. Und damit schalten wir rein in die Werbung und bedanken uns bei Koro, dem Online-Shop, in dem ihr Produkte in Großpackungen bekommt. Einige gibt es in Bio-Qualität, die Hälfte des Sortiments ist vegan und ich persönlich, David, bin großer Fan von Koro-Produkten. Seit Jahren kommen diese bei mir täglich zum Einsatz. Sei es Sojasauce, wenn wir kochen oder eine leckere Rahm machen, sei es Tortellini mit Räuchertofu, Gina mit ihrem täglichen Kaffee, natürlich Bohnen von Koro. Sei es aber auch Mehle zum Kochen, wenn Besuch kommt und ich mache einen großen Kirschstreuselkuchen, da kommen Mehle von Koro rein. Sei es Steinsalz, schön aus der Mühle beim Drüberstreuen zum Frühstück über ein gutes Avocado-Brot oder sei es feines Salz zum Kochen oder Pyramidensalz. Ihr seht also quer durch Gewürze oder Nüsse. Ganz großer Tipp hier, die Barbecue-Smoke-Mischung, total lecker. Das Kilopaket, da sind dann Mandeln und Cashews und Macadamia und Erdnüsse auch in so einem leckeren Mantel mit drinne. Zum niederknien, lecker und zum Snacken. Und das sind nur ein paar der Produkte, die ihr im Koro Online-Shop findet. Schaut gerne dort vorbei. Und wenn ihr sagt, oh, das muss ich ausprobieren, haben wir für euch natürlich noch einen tollen Rabattcode, nämlich Schwafel5. Schwafel als Wort und 5 als Ziffer. Und während des Bestellvorgangs könnt ihr den dann eingeben und spart nochmal 5% auf den ohnehin schon sehr fairen Preis. Damit vielen Dank an Koro und wir schalten raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Wollen wir gleich mit Drop anfangen, jetzt wo du so...
Ja.
Also erst einmal, ich bin sehr überrascht bei dem Film, dass er so gute Kritiken hat weltweit.
Ja, ich habe...
Ich weiß nicht, wie das geht. Also wirklich, ich weiß es wirklich nicht.
Selbst Buzz von...
Was? Der Grumpy himself?
Ja, ja. Der hat 3,5 Sterne gegeben.
Was?
Ja.
Was?
Und im Film startet so auch wieder irgendwie so 4. Ich weiß.
Ich dachte, Buzz hat generell alles über 2,5 Sterne ausradiert aus seiner Vergabe.
Nee. Ich will ihm da nicht Unrecht tun. Ganz häufig kommt er sogar raus und sagt so, und
das ist, wenn man älter wird, ne? Dann ist man langsam so, ach, naja.
Ja, bei mir ist das noch nicht zu spüren. Keine Ahnung. Also ja. Drop, ihr hört schon raus.
Ich glaube, sie hat sich halt bestimmt besser bewertet als du, oder?
Du hast 2 gegeben, oder?
1,5.
So, ne? 1,5? Oh ja, ich habe den besser bewertet. Ja. Ich habe 2,5 oder
so. Man geht richtig auf den Sack, der Kackfilm. Also wirklich. Also, nee. Da ist eine Frau namens Violet, die ist alleinerziehende Mutter und die ist Psychotherapeutin und hat ein traumatisches Erlebnis mit anscheinend einem Ex-Partner. Jahre hinter sich, weswegen die sich auch nicht wirklich aus dem Haus traut. Beziehungsweise hat sie sich lange nicht mehr getraut, mal auf ein Date zu gehen. Aber jetzt, Jahre später, ihr Sohn, der ist jetzt, weiß ich nicht, so 7, 8 Jahre alt, hat sie endlich ein Date, und zwar mit Henry, einem Fotografen. Mit dem hat sie monatelang auch online in der App geschrieben. Und da muss ich eine Lanze brechen für Brandon Sklenner. Ich glaube, der ist im Kino noch nicht so bekannt. Der ist aber 1923 der Serie knaller Typ.
War der nicht bei This Ends With Us irgendwie mit dabei?
Ah ja, ja. Der ist ja der Gute.
Ja.
Also, sorry für die Spoiler. Den sehe ich gerne. Der hat so eine ruhige, nette Art. Auf jeden Fall, die beide auf ein Date. Schickes Restaurant, Chicago, 38. Stock, Skyline. Sie kriegt so einen Drop, von dem David geredet hat. So ein Airdrop. Aber ich glaube, das ist kein iPhone.
Ich dachte in dem Moment ernsthaft, also bis der Film begann und das mit dem Airdrop anfing, dachte ich, der Filmname leitet sich ab, weil...
Die fallen da runter oder
irgendwie so. Fallen die runter.
Was dir der Trailer auch suggeriert.
Ja.
Im Trailer sieht man ja...
Gleich als erstes sogar.
Sieht man, und das ist auch völlig, finde ich dann irreführend, zerplatzende, zerberstende Scheiben und wie man da so in der Luft hängt über der Schlucht von Chicago.
Und da dachte ich, das ist es. Und als ich dann realisierte, ach, die haben das nach dem Airdrop-Verfahren benannt. Das ist ja ganz crazy. Also da wäre es konsequent gewesen, die Nummer einfach Airdrop zu nennen.
Ja, sie erhält im Grunde eine Spieleanfrage über so Memes, die geschickt werden per Airdrop. Das heißt, da muss sich jemand in einem Bereich von 50 Feet, 17 Metern müssen das sein, im Umkreis befinden, der oder die das schickt. Aber es wird schnell klar, hier wird gesagt, pass auf, du darfst nicht die Polizei rufen, es gibt ein paar Dinge, die ich von dir verlange und da ist ein Killer bei dir im Haus, der bringt deine Schwester, die nämlich auf ihren Sohn aufpasst, und deinen Sohn um, wenn du nicht machst, was ich sage. Und von diesem Szenario aus geht es dann 100 Minuten lang darum, dass sie auf der einen Seite versucht rauszufinden, wer könnte es sein, aber immer wieder gezwungen wird, genau das zu tun, was ihr davon ihr abverlangt wird, und deswegen verlagert sich das mal in die Bäder beziehungsweise die Toilette von diesem Restaurant oder mal an die Bar von dem Restaurant oder man will einen Tisch wechseln, während sie immer im Gespräch mit ihrem Date bleibt, dem das zu keinem Zeitpunkt irgendwie zu viele Red Flags werden, um aufzustehen und zu sagen, weißt du was, heute scheint nicht dein Tag zu sein, geh mal nach Hause. Und dann kommt er so nach 80 Minuten mit so einer hanebüchenden Idee daher, warum man das jetzt getan hat. Und wenn du dir dann überlegst, wer ihr das auftischt und wie sich diese Figur vorher verhalten hat, ergibt null Sinn. Warum? Also es ergibt auf so vielen Ebenen gar keinen Sinn. Das finde ich so dreist und das, glaube ich, macht mich manchmal so extra sauer, wenn so ein Film dann von mir verlangt zu sagen, das soll ich jetzt gemocht haben. Weil ich dann wirklich rückwirkend denke, nee. Und auch zwischendurch, ich finde das Spiel von Megan Fahey, die spielt Violet, die ganze Zeit viel zu überzeugt, viel zu drüber. Kein Mensch würde sich jemals so verhalten. Jetzt mal im Ernst. Selbst wenn da ein Killer zu Hause ist.
Ich fand sogar, sie war zu drunter. Ich fand in dem Moment, also da wird ihr per Videonachricht gezeigt, dass in ihrem Haus jemand mit Maske ist und einer Pistole.
Ja, vielleicht kennt sie das ja schon aus Erfahrung, wie es ist, wenn sie und ihr Kind bedroht werden mit einer Waffe.
Vielleicht ist das Teil des Plots.
Vielleicht ist das auch die Eröffnungsszene.
Möglicherweise. Ich fand sie gut. Ich fand sie sogar richtig stark. Ich dachte so, wer ist sie? Und habe dann wieder gesehen, die war auch wieder in The White Lotus. Ich habe das Gefühl, aktuell wird mir jede Woche ein neuer Schauspieler, den ich noch nie gesehen habe, um die Ohren geworfen, der dann aber sich herausstellt, er war mal bei The White Lotus in irgendeiner Staffel dabei.
Du weigerst dich ja weiter zu gucken. Die dritte Staffel ist jetzt zu Ende diese Woche.
Das ist überhaupt nicht meins. Das ist so gar nicht meins.
Du meinst was Gutes?
Genau. Ich habe keine Ahnung von guten Dingen und deswegen
kein Interesse. Man muss ja Ahnung haben, um zu wissen, wie man dem ausweicht.
Genau. Also mein großes Problem ist gar nicht die Logik. Die ist natürlich absolut hanebüchen, aber wie ich gerade schon in meiner langen Einleitung gesagt habe, ich bin durchaus empfänglich für sowas wie gegen die Zeit, nicht auflegen. Und selbst wenn dann am Ende sich die Frage stellt, warum haben die sich jetzt irgendeinen Typen, der völlig unzuverlässig ist und jeden Moment zur Polizei laufen könnte, wo du dann erstmal 10 Leute irgendwo platzieren musst als der Hausmeister, der dann aber doch einer vom CIA ist. Absoluter Quatsch. So, ne? Da gehe ich dann mit, wenn es Spaß macht. Aber hier in Drop überträgt sich diese Spannung nie. Die sitzen an diesem Tisch und du guckst da die ganze Zeit dabei zu, wie sich die Drehbuchautoren und auch das Schauspiel so darum bemüht, das irgendwie nachvollziehbar und realistisch zu gestalten. Und das passiert aber nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum springt dieser Typ nicht auf und sagt, ich muss noch DVDs zurückbringen oder Videokassetten. Warum ist sie nicht schon längst auf dem Weg nach Hause? Da sind so ganz viele.
Warum sind auch bestimmte Gegenstände, die sehr wertvoll sind, jetzt an diesem Ort und sind nicht vorher irgendwie abgelegt, abgesichert, weggebracht worden?
Also es sind nicht nur diese Fragen, sondern es ist eher so auch dieses Gefühl, dieses Zwischenmenschliche, weil der Film baut ja darauf auf, dass diese beiden irgendwie, es muss ja für den Zuschauer klar werden, warum haben die jetzt ein Date? Und das hat sich schon mal nicht übertragen. Im ersten Moment, wo die sich Hallo sagen, dachte ich, das ist jetzt noch so, erstes Date kann awkward sein, baut sich dann aber vielleicht auf, aber gar nicht. Es steht nie dieser Punkt, wo ich dachte, warum bleiben die jetzt, also er dann halt sitzen, weil er weiß ja nichts davon. Später will mir der Film dann tatsächlich sogar noch erklären, dass da was entsteht und das ist absoluter Hirnriss und dann funktioniert es dann halt auch mit der Logik nicht. Also wenn das keinen Spaß macht und das immer nur an diesem einen Ort bleibt und sie aber auch nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Also ich meine, es gibt Filme wie Buried, die schaffen das mit
in einem Sarg. Hast du gerade was Gutes über Ryan Reynolds gesagt?
Ich sag, glaube ich, eher was über den Film aus als über Ryan Reynolds, der halt so im Halbdunkel da nicht viel kaputt machen kann.
Das ist deine beste Schauspiel-Performance.
Ich habe übrigens gestern eine Auflistung gesehen, die erfolgreichsten Schauspieler des Jahres 2024.
Anhand von Einkommen, oder was?
Einkommen, Auf Platz 2 ist Ryan Reynolds.
Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson auf der 1.
Auf der 1, ja.
Was mich ein bisschen wieder erschrocken hat, war es
genau... Adam Sandler ist ganz oft auf den Top 5.
Ist auch mit drin, genau. Aber es ist genau eine Frau mit drin.
Was schon fast viel ist, um ehrlich zu sein. Ich habe das eine Zeit lang... Ich soll jetzt sagen, wer?
Du wirst nicht drauf kommen. Ich sag
Warte. Ja? Ist eine Amerikanerin?
Ja.
Eine Frau?
Ja.
Wegen Netflix? Jennifer Aniston wegen Friends?
Nein. Kommst du nicht drauf? Ich hätte es nie gedacht. Nicole Kidman.
Ja.
Nicole Kidman. Also, die hätte ich auch nicht gedacht.
Aber wirklich wegen Einkommen aus Gagen oder die AMC-Deal? Das weiß man nicht, weil die richtig viel Geld von AMC bekommen.
Naja, ich meine, bei Dwayne Johnson ist es ja auch nicht nur das Geld, was er mit den Filmen, weil letztes Jahr hat Dwayne Johnson keinen einzigen Film
rausgebracht. Aber Red Notice, 50 Millionen für Red Notice.
Nee, Red Notice ist nicht letztes Jahr gewesen. Das war vorletztes Jahr.
Weihnachtsfilm letztes Jahr.
Du meinst Red One.
Red One.
Stimmt, den habe ich ja wieder völlig vergessen. Ja, den gab es auch. Aber ich glaube, da zählen auch diese Deals.
Und bei Jana 2, Voice Acting, das ist auch richtig Geld.
Ja, meinst du, ist das viel Geld? Ja.
Alter, nach dem ersten Teil, zweite und er hat den Realfilm-Deal und Jungle Cruise gemacht. Der lässt nicht unter 20 Millionen fürs Voice Acting für Maui.
Ja, klar. Nee, keine Ahnung, was da rein zählt, aber das nur so als kurzer Exkurs. Also Drop ist, weiß ich nicht. Es gibt Leute, denen der gefällt und ich glaube, das ist
viele, die meisten, ich war auch so auf Metacritic und das war so vorne Variety über IndieWire und also wirklich auch die ganze Bandbreite von großen Outlets und Collider und Hollywood Reporter, alle waren so bei, so irgendwo zwischen 65% und 75% von 100.
Ich finde halt, den gibt's in besser. Ne, sowas, wie wir gerade aufgezählt haben, solche Filme hat es schon gegeben und ich finde, die Prämisse kann schon was hermachen, aber ich glaube, das ist so, also gerade bei mir, für dich ja offenbar auch, ist das ein Balanceakt und der kippt hier leider nicht in favor of the movie, sondern eher in die andere Richtung.
Es fängt auch sehr früh an. Ich habe ja gerade gesagt, es geht am Anfang die Szene rund um Trauma von dieser Frau. Und das wird wie eine Salamitaktik auch über den Film verteilt, einem immer wieder wachgerufen, um dann letztendlich das so aufzulösen, dass ich mir denke, nee, die Spannung, die da erzeugt werden soll, zahlt nicht in den Film ein. Das ist, um diese Hauptfigur zu charakterisieren. Und vor allem das Wichtigste ist doch, wenn die sich Sorgen um ihr Kind macht, dass es mal so Mutter-Sohn-Moment gibt oder irgendwas, wo ich so richtig fühle, hier geht es um was. Und da spart der Film am falschen Ende. Ich finde, der hat einen ganz komischen Rhythmus und fühlt sich viel länger an als 100 Minuten. Also wirklich, ich habe mich persönlich sehr gelangweilt. Es gibt ja auch noch andere Filme, die diese Woche rauskommen.
Nimm noch mal einen.
Ein wäre Warfare.
Warfare.
Warfare. Das ist der neue Alex Garland-Film. Der hatte sich bei Civil War im letzten Jahr für vor allem die Militärszenen. Da trifft er die Western Front aus Texas und Kalifornien, marschiert ja auf Washington in Civil War.
Übrigens ein Film, bei dem ich mittlerweile mehr und mehr das Gefühl habe, dass der fast prophetisch ist. Findest du nicht?
Ich fand den ja auch richtig gut.
Ja,
ich habe die Vision gehabt.
Da gehe ich nicht mit, aber ich finde schon auch, wenn man gerade rüberschaut in die USA.
Ich bin gespannt, also da formiert sich ja nach und nach Widerstand, der auch immer größer wird. Aber ich habe von Anfang an gesagt, du weißt ja, ich bin ja mit dem ganzen Investment-Kram drin. Die lassen sich vieles durchgehen, aber mit ihren 401k, weißt du, wie das funktioniert in den USA oft? Du hast sowas wie bei uns betriebliche Altersvorsorge. 401k heißt dieses Programm, da kannst du quasi Geld einzahlen, dein Arbeitgeber gibt was dazu und die Gewinne können steuerfrei weiter für dich arbeiten. Aber erst ab 55, glaube ich, darfst du da Geld entnehmen. Und da sind Millionen, aber Millionen Amerikaner drin. Das heißt, deren S&P 500 oder Nasdaq, deren Börsen, die dürfen einfach nicht für eine Stunde Zeit um ein besonderes Maß krachen, weil dann erstmal hast du den Zorn vieler Leute, die ihre Altersvorsorge in Gefahr sehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Anleihen und Staatsschulden und Staatsrefinanzierung, weil die Amerikaner haben einfach inzwischen schon fast 1 Billion Dollar Kosten an Schulden jedes Jahr, nur für die Zinsen dafür. Und das bringt eine Menge Probleme mit sich und daran scheitert jeder US-amerikanische Präsident, früher oder später. Und diese Zölle-Idee, so komisch wie sie klingt, hat super viel mit Staatsanleihen und der Refinanzierung der Schulden zu tun. Und ich glaube, da wird sich in größtem Maße hart verzockt aktuell und isoliert. Und dann irgendwann kommen auch, sage ich mal, die kleinen Leute, die sagen, das geht so nicht, wenn es um ihre Altersvorsorge und all das geht. Ich glaube, da braut sich ein spannender Sturm zusammen. Also spannend im Sinne von, wir werden turbulente Zeiten haben.
Aktien am Donnerstag mit Robert Hofmann. Habt ihr so kleine, eure kleine.
Nein, das war super kurz, aber krass. Es ist momentan krass. Also volatil, alles Aktuelles. Wir saßen ja letztens im Kino und es ist so, innerhalb von 2 Stunden, was da alles passieren kann, ist wirklich irre aktuell. Na gut, prophetisch sei Civil War.
Ja.
Hast du gesagt.
Alex Garland hat am Set von Civil War mit einem Mann zusammengearbeitet namens Ray Mendoza. Der ist da der militärische Berater gewesen für diejenigen, die wissen nicht, was das ist. Das ist, wird an solchen Sets oft jemand eingestellt, der war mal beim Militär, hat selbst in Einsätzen gekämpft oder ist irgendwie Ausbilder. Und der muss wohl in den Drehpausen immer wieder von Einsätzen erzählt haben, die er im Irak selbst erlebt hat. Und einer dieser Einsätze, der hat wohl so viel Eindruck hinterlassen bei Alex Garland, dass die beiden dann gesagt haben, komm, das machen wir mal. Wir zeigen mal so einen Einsatz.
Wie also dieser Kampf in Ramadi ist wohl einer der beiden größten und bekanntesten irakischen Missionen oder Einsätze gewesen. Ja.
Und das zeigen sie jetzt in aller Konsequenz. Also das Interessante finde ich nämlich so, so im Trailer wirkt das Ganze ja noch wie Black Hawk Down 2.0. Ne? Ein bisschen moderner, anderes Setting, aber auch Häuserkampf und die Amerikaner gegen die Wilden, in Anführungszeichen, die mit einer Kalaschnikow einfach zurückschießen und das unorganisiert tun. Und das ist der Film nicht. Der Film zeigt solche Einsätze auch in all den Facetten, die das betrifft. Einerseits die Langeweile, das Warten. Der Einsatz fängt damit an, dass Überwachung passiert. Und dadurch entsteht so langsam aber auch so eine Spannung, weil die Soldaten sitzen da, warten und dann passieren Kleinigkeiten, bei denen man erstmal gar nicht weiß, ist das jetzt relevant für diesen Einsatz? Und dann braut sich aber etwas zusammen und dann dachte ich im Kino, oh, jetzt kommt der Moment. Dann entlädt sich der Film, weil es stellt sich dann heraus, es gibt auf die Stellung der US-Soldaten, wir sind dabei einer Truppe in einem Gebäude, also es ist auch im Grunde eine Single-Location-Film. Und die werden dann angegriffen und dachte, jetzt wird es zu Black Hawk Down. Und dann wird es das auch nicht, weil dann als allererstes, was schief geht. Und das geht dann so sehr schief, dass man für den Rest der Laufzeit eigentlich in Staub und Blut mit erstickt als Zuschauer und in den wirklich nervenaufreibenden Schreien der Soldaten, die dabei verletzt wurden. Und es wird zu keinem Zeitpunkt das, was man erwartet, sondern man merkt dann recht schnell, ah, okay, das ist, also so muss das abgelaufen sein. Und du kamst hinterher raus, das weiß ich noch, du meintest so, oh, Krieg ist scheiße. Und das habe ich auch gedacht. Ich dachte auch so, was für eine Scheiße. Es ist ein sehr einseitiger Film. Also hier wird wieder, es werden keine Perspektiven beleuchtet, sind die Amerikaner, wobei ich der Meinung bin, dass es einer von den Filmen ist, die nichts glorifizieren. Alleine schon, weil es hier nicht zu.
Aber es widerspricht sich ja auch nicht. Du kannst ja einseitig sein, ohne heroisch zu sein.
Ja, genau. Es ist einseitig und es ist nicht heroisch. Dadurch ist es okay für mich gewesen, wenn man das dann aus diesem Blickwinkel betrachtet, das hier soll so einen Einsatz zeigen. Muss man das sehen? Weiß ich nicht. Also wenn du ins Kino gehen willst, um wie bei Black Hawk Down einfach oder in irgendwelchen Kriegsfilmen irgendwie das Gefühl haben willst, so ja, ich jetzt kriege hier trotzdem noch eine heroische Geschichte erzählt. Hacksaw Ridge zum Beispiel erzählt dann auch, dann wie ein Mann alle Soldaten aus dem Gebiet herausträgt und der Soldat James Ryan triumphiert auch das Gute am Ende. Und wenn man sowas braucht, ist das hier, glaube ich, der falsche Film. Aber wenn man irgendwie, ich habe wirklich auch bei meiner Kritik gedacht, wem empfiehlst du sowas? Wer geht gerne eigentlich ins Kino, um Totschießerei zu sehen?
Es gibt ja auch genug Leute, die jetzt im Angriffskrieg, der in der Ukraine stattfindet, sich Lageberichte und so jeden Tag angucken. Es gibt ja ganze YouTube-Kanäle, die sich nur damit auseinandersetzen und deren Klicks sind wirklich herausragend, weil es, glaube ich, wie so bei vielen Dingen, ich meine, du kannst auf NTV und Co. Hitler-Doku nonstop 24-Stunden-Marathon gucken. Überall, wo dieses Böse, dieses Böse, das Blutige ist, da ist auch so eine gewisse Faszination, ne? Auch aus einer sicheren Distanz vielleicht, das anzuschauen zu wollen, weckt das ein Interesse bei den Leuten. Und ist das ja bei den Amerikanern so, die haben ja im Grunde keinen Krieg mehr in Anführungszeichen gebacken gekriegt seit dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Das sind ja alles so, ob du jetzt Vietnam nimmst, ob du Korea nimmst, ob du Irak, ob du Afghanistan, das sind ja immer irgendwo hin, einreiten, Rohstoffe und dann aber nicht Gewinn abziehen, einen Haufen Menschenleben auf allen Seiten sind draufgegangen und am Ende hast du nichts hinbekommen, ne? Weil Krieg produziert entweder Tote oder tote Seelen. So empfinde ich das auch bei Warfare. Ne? Das sind dann so Leute und im Abspann siehst du auch von dieser Mission Menschen, die das überlebt haben, die dann quasi an den Filmsets da sind. Und das Krasse ist auch bei Warfare, es wirkt so authentisch. Es wirkt so mittendrin. Die haben auf einem alten Flughafengelände vor London 13 Häuser nachgebaut und das sieht komplett aus wie in den Straßen von so einer, wie ich es mir zumindest vorstelle, irakischen Stadt. Ich war weiter als nach Tunesien, was vergleichbar wäre oder so, gar nicht gekommen, aber so von den Bauten, von dem Stil, von dem Dreck und dem Staub. Und dann hat dieser Film, fängt noch an, und das finde ich zum Beispiel auch so stark. Es gibt eine Eröffnungsszene, da siehst du dieses Bataillon ist zu groß gegriffen, diese Gruppe aus Navy Seals, 20 Leute meinetwegen, während sie sich eine Aerobic Dance Show à la The Suspense anschauen im Fernseher, bei dem Call on Me läuft. Und das ist das einzige
Mal. Das ist das Musikvideo dazu.
Achso, das ist das Musikvideo.
Das ist das Original,
ah, ich dachte, das ist das offizielle
Musikvideo. Okay.
Die gucken Call on Me, Musikvideo 2006. Call on Me. Ja, 19, wir haben November 2006 und da merkst du bei dieser Truppe, wie die abgehen, wie die so füreinander einstehen, wie die das feiern. Das braucht einfach nur diese anderthalb Minuten, um zu erzählen, dass das so eine eingeschworene Navy SEAL Gruppe ist. Sondern wissen, die sind ja nochmal so eine Spezialeinheit, die in diesem Film aussehen wie US Army, um sich zu tarnen als Teil der anderen. Aber das ist eigentlich nochmal eine Sondereinheit mit Sonderaufträgen. Aber weil David auch sagt, mit dem Heroisieren zum Beispiel, danach siehst du, wie die so ein Haus einnehmen und wie die Einwohner von diesem Haus als nicht richtig als Geisel genommen werden, aber gehen dürfen sie auch nicht. Also die müssen in ihrem Haus in der Ecke bleiben, die werden nicht bedroht, aber sie müssen halt aufs Maul halten. Also irgendwie schon Geiselnahme, aber anders. Aber wie die da überhaupt hingekommen sind zu dem Haus, ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht zwischendurch noch der ein oder andere um die Ecke gebracht worden ist. Dass du da unbemerkt durch die Straßen schleichst und einsteigst. Das ist sowas, das erfahren wir nie. Ne? Damit uns auch dieses Bild bleibt von das sind jetzt hier so die Macher. Ja. Und ich habe da echt so einen Haufen Fragezeichen hinter. Aber was auf jeden Fall bleibt, der Film ist extrem authentisch und mittendrin gemacht. Und die Schreie von Soldaten bohren sich so vor allem in der letzten halben Stunde des Films so in die eigene Seele, finde ich, dass es irgendwo zwischen unerträglich, aber auf eine Art und Weise, die ich anerkenne und die ich auch sage, die musst du erstmal so auf eine Leinwand bringen, beeindruckend ist. Also das ist alles andere als was, wo du reingehst und sagst, das war jetzt irgendwie
unterhaltsam.
Ja, das ist, aber welcher Kriegsfilm ist das schon? Aber dadurch, dass dieser Pathos nicht da ist, wird dieses Gefühl der Sinnlosigkeit nochmal verstärkt. So ging es mir, weißt du, weil Filme im Zweiten Weltkrieg, da ging es dann darum, Faschismus zu bekämpfen und Völkermord zu beenden. Das ist nochmal ein anderes Motiv als in einem Krieg, in dem Massenvernichtungswaffen als Vorwand herhielten mit einem Patriot Act, der so gar nicht irgendwie auf irgendeinem Fuß stand.
Ja,
das machen so nochmal so ganz anders. Ich will jetzt auch nicht kriegen.
Die meisten Kriegsfilme kommen ja so durchs Hintertürchen. Ne? Also der Soldat James Ryan ist das klassische Beispiel. Es ist eigentlich ein wirklich unerbittlicher Film, vor allen Dingen von Steven Spielberg. Ich weiß noch, ich bin damals ins Kino gegangen. Ich war gerade alt genug, um den im Kino zu gucken. Bin gerade 18 geworden. Der war auch ab 18, hatte so ein bisschen was davon gehört. Aber du gehst ja ins Kino und denkst dir so, naja, Steven Spielberg, der hat halt, was das Schlimmste, was er gemacht hatte, waren so Sachen wie Die Farbe Lila, ein Sklavenfilm.
Und
Schindlers Liste.
Das ist ja schon wirklich schlimm.
Ja, aber der hier war in Sachen Gewalt und also diese eine Szene, die mir nach dem Kinobesuch, viele haben ja so diese den Anfangsmoment.
Bestimmt das Messer, ne?
Das Messer,
ja.
Ey, das ist eine Szene, die hätte ich Steven Spielberg nie zugetraut, weil das ist so richtig, bis heute läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke. Wenige Kriegsfilme kommen an dieses Level von Barbarei auch heran. Und währenddessen erzählt er aber eine Geschichte, die so, oh ja, und da ist der Sohn und wir holen den ab und es ist so dieses amerikanische Tralala, ne, so, oh, zwei Söhne sind schon gestorben, jetzt holen wir den einen nach Hause, weil wir sind Amerika und machen das halt so, ne, eigentlich eine total abstruse Mission, sagen die Soldaten auch noch im Film, aber sie findet dann statt und sie ist dann auch erfolgreich, sodass man den Zuschauer am Ende noch nach Hause schicken kann mit den Worten so, naja, wenigstens haben wir ihn nach Hause gebracht. Und währenddessen wurde aber ein eigentlich wirklich bösartiger, fiesch brutaler Kriegsfilme erzählt. Und so kann man dann nach Hause gehen und sagen so, naja, immerhin haben sie ihn gerettet. Aber in Warfare hatte ich am Ende das Gefühl und dachte, warum wurde der gemacht? Warum habe ich den jetzt geguckt? Und trotzdem, ne, ich kann gar nicht sagen, ich war gut unterhalten. Trotzdem war ich fasziniert. Ich war interessiert, wie das abläuft. Und ich war eingelullt, auch selbst am Anfang, in der ersten halbe Stunde, wo erstmal noch nichts passiert, dachte ich, es überträgt sich trotzdem ein gewisses Spannungslevel.
Ja, das ist so ein bisschen, am Anfang siehst du so den bürokratischen Alltag an einer Front.
Mhm.
Und das hat aber so ein bisschen wie was, wenn Tomatolik so Videos macht, wie jetzt ich bin ein Tag Lokführer. Da denkt man sich eigentlich so, das ist eigentlich einer so,
weißt du, ein Tag Krieg
das ist doch
mit Tomatolik. Das ist doch
eigentlich wahrscheinlich super langweilig. Und trotzdem sitzt du in so einer Lok und denkst so, oh, der Knopf macht das. Und ach, das müssen die auch machen? Aha. Und dann werden manchmal so vermeintlich langweilige Dinge total interessant, weil sie eben sehr akkurat stattfinden oder sehr konzentriert stattfinden oder doch mehr abverlangt.
Weil das sonst auch ausgeblendet wird.
Genau, weil das sonst nie eine Rolle spielt, wird das sehr interessant und auch filmisch. Der Film schafft es, Bilder mit Nebelgranaten in einem Umfeld spielen zu lassen, wo du keinen Meter weit gucken kannst. Der Film schafft, Dinge explodieren zu lassen. Wenn sich der Staub legt, siehst du, wie überall der Staub ist. Der Film schafft es letztendlich sinnvoll, ein Bild zu erzeugen, wie das Top Gun Maverick mit Flugzeugen und der Sogkraft, die unter ihnen steht, wenn sie in der Nähe des Untergrundes sind, eine strategische Bedeutung zum Beispiel zu geben. Und der Film schafft es aber auch mit Umschnitten von Satellitenbildern und wie sich Truppen bewegen, so eine Dringlichkeit dann zu erzeugen und so eine sehr akkurate Vorgehensweise, dass da extrem viel zusammenkommt, auch an kreativen Ideen. Deswegen, und das stelle ich immer wieder fest bei Filmen, gute Filme, also haben erstmal eine gute Geschichte, aber es gibt auch gute Filme, deren Geschichte nicht so dolle ist, aber wo die reine Machart so viel Qualität mit sich bringt, dass das was mit einem macht. Und Warfare ist so ein Film.
Na dann, du hast ihm auch 3,5 gegeben, ne?
Na, ich habe dem 8 und 7, ja, so 3,5, glaube ich, gegeben. Das, oder ich glaube, ja. Aber Alex Garland ist irgendwie jedes Mal ein großer Blick wert. Jetzt habt ihr aber ein Problem, weil ihr könnt jetzt Warfare gucken oder Drop diese Woche zu Ostern oder Blood and Sinners.
Ja, den haben wir gestern erst geguckt.
Also vor 3 Tagen, mein David.
Montag, ja, wir nehmen ja immer dienstags auf, außer wir nehmen mittwochs auf. Oder manchmal auch montags, manchmal auch donnerstags, manchmal gar nicht.
Wir haben noch nie samstags oder sonntags aufgenommen.
Das stimmt, war in der Regel Dienstag. Und der heißt in den USA Sinners. Und es wäre wieder ein Fall für die Detektei 2 wie Pech und Schwafel, um herauszufinden, gab es schon mal einen Sinners-Film. Ich würde einfach mal wetten, ja. Deswegen heißt er bei uns Blood.
Aber man hätte ihn ja Sinners-Sünder.
Und nimmt dadurch aber schon was vorweg. Ne? Weil ich weiß noch, der allererste Trailer von Sinners hat überhaupt nichts gesagt. Also ich musste mich hinterher informieren, worum es geht. Weil es nicht klar wird, was die Prämisse ist. Und man muss sagen, wenn man jetzt den Film guckt, also auch da gibt es so einen Moment, wo der Film dann plötzlich das Genre einfach switcht. Und wenn du dich gar nicht informierst und wenn du den Trailer nicht guckst, deswegen haben wir hier wieder diese schwierige Aufgabe. Wie viel sagen wir jetzt?
Oh, ich habe alles gesagt in meiner Review zumindest. Ja.
Na, dann machen wir das auch.
Ja, ich meine, Ryan Coogler sagt selbst, seine Inspiration für den Film sind Robert Rodriguez, From Dusk Till Dawn und The Faculty.
Das merkt man total, ja.
Ja, und das sagt er selbst. Und er sagt auch, dass die roten Augen in der gestiefelte Kater 3, also den letzten,
der von diesem, dass die roten, von dass diesem
er,
Wolf, ne?
Dass er sich da hat inspirieren lassen für den Look von Vampiren.
Ja.
So. Also, ich hole euch mal kurz ab. Blood and Sinners spielt in den 30ern, ich glaube 32, zwei Brüder namens Smoke und Stack. Die kommen zurück aus dem eher Gangstermilieu von Chicago, aus dem Sog von Al Capone. In ihrer Heimatstadt, kleiner Ort in Mississippi, und wollen da nochmal neu anfangen. Die wollen einen Club eröffnen, die wollen eine Bar eröffnen. Die haben einen LKW dabei oder einen Truck mit ein bisschen paar Sachen, die sie da gerne den Leuten in der Prohibition, glaube ich, ist noch, kredenzen wollen, und haben einen Haufen Kohle in der Tasche und kaufen einem Weißen eine Mühle und eine Scheune und das Land ringsrum ab. Und da soll der Club entstehen, Juke. Und der Film dreht sich so die erste Hälfte gefühlt auch sehr viel darum, wie sie so dafür sorgen, dass ihr Cousin da Musik spielt, wie so ein alteingesessener Hauding, der auch Musiker ist, an dem Abend Stimmung machen soll, wo sie einen Türsteher hinbekommen, was für alte, verflossene Wurzeln sie noch an dem Ort haben. Aber dabei hat der Film so einen Gangster-Flair der 30er Jahre mit Michael B. Jordan in einer Doppelrolle, der das irgendwie fantastisch, der ist sau cool.
Also alle sind super.
Der ist nicht immer nur wahnsinnig fit, sondern der kann auch Gangster.
Ja.
Auf so eine stylische Art, weil 30er Jahre die Anzüge mit so Baskenmütze oder Hut auf.
Ich war froh, dass es Untertitel gab.
Ja, du verstehst wenig. Also das ist wirklich, das ist nicht bloß 30er Jahre Sprache, sondern dieses ganze Thema, also auch Bilder noch von schwarze Bevölkerung, Baumwollplantagen, also da greift auch mit Themen wie Ku Klux Klan und so immer auch noch so diese Sklavengeschichten-Mentalität in diese Gangstergeschichte der 30er Jahre, die dann sich aber auch in eine Horror-Vampir-Geschichte entwickeln wird. Mhm. Also das ist ein ganz schön großer Bogen mit Musik, die ebenfalls Dekaden abdecken möchte und visuell dabei ein paar verrückte Ideen hat. Das ist schwer zusammenzufassen, wie sich das anfühlt, Blood and Sinners zu beschreiben für jemanden, der sagt, was sehe ich denn da jetzt?
Das hat mir das auch ein bisschen schwer gemacht. Ich mochte den Film sogar am ehesten am Anfang oder in der, ich kann gar nicht sagen erste Hälfte, weil eigentlich hatte ich das Gefühl, im letzten Drittel erst das umswitcht. Aber solange ja dieses Sittenbild...
80 Minuten. Ich hätte drauf geguckt. 80 Minuten und dann kommt das erste Mal, siehst du, oh, hier ist eine Figur, die bei Tageslicht, dessen Haut so ein bisschen reagiert.
Und es geht 2,5 Stunden, ne, ungefähr.
2,17.
Ja. Mhm. Und bis dahin ist er so ein faszinierendes Sittenbild, getragen von tollen Darstellerleistungen. Ich fand auch Delroy Lindo großartig. Haley Steinfeld,
kommt
noch mit ins Bild. Aber vor allen Dingen die schwarzen Darsteller sind alle durch die Bank weg. Fantastisch. Also fantastisch. Da konnte ich mich gar nicht dran satt sehen. Ich fand die Bilder so crisp auch. Also ich habe zwischendrin gerätselt, ist das AI-Upscaling? Weil einige Bilder fast zu gut aussahen und ich hatte das Gefühl, so, boah, weiß ich nicht, ist das jetzt einfach durch die Glut des Südens, durch die Sonne oder haben die...
Ich weiß nicht, der Film ist auf 70mm Ultra Panavision und IMAX gedreht.
Ah, okay.
Und Christopher Nolan und seine Frau haben Ryan Coogler geholfen mit ihrer Erfahrung, wie man das gut macht.
Oh, das sieht, der Film sieht
ich
schon...
Ich weiß aber nicht, ob sie uns die 70mm Kopie draufgelegt haben gestern oder ob wir digital geguckt haben.
Es sah irgendwie, also es sah komisch gut aus, in Anführungszeichen, weil ich dachte, das ist, also irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass die Gesichter, dass da irgendwie ein Touch-up passiert ist, aber vielleicht ist es auch einfach nur ein ganz spezieller Filter oder das Color Grading, da haben sie sehr viel Zeit drauf verwendet. Ich würde es nicht als schlecht bezeichnen, sondern eher das Gegenteil, aber ich war fasziniert vom Look. Und dann switcht der Film aber, das Genre, und er macht auch was ganz Seltsames, weil es geht viel um Musik. Also Musik spielt hier eine große Rolle, auch der Blues ist hier, der Blues wurde ja auch in der Zeitperiode damals oft als die Musik des Teufels bezeichnet. Und darauf bezieht sich Ryan Coogler hier. Wie ist das entstanden, beziehungsweise was kann man aus diesem Mythos, dass schwarze Musik auch Teufelsmusik sein muss, was kann man daraus machen? Und macht dann da tatsächlich mehr mit Musik. Es gibt hier, es sind keine Musiknummern, aber es gibt so 2, 3 Szenen, wo ich dachte, so, boah, wie gut das ist, wie viel Spaß das macht, dazu zu gucken. Aber wie wenig Horrorfilm das dann auch ist und wie sehr ich dann, ne, also weil ich dachte irgendwann, ich habe den Film durchschaut, das hier ist From Dusk Till Dawn nur anders. Aber es ist dann nicht From Dusk Till Dawn, weil From Dusk Till Dawn eskaliert ab einer gewissen Minute. Ne, dann, sobald die Vampire mit ins Bild kommen, ist es dann einfach ein Splatterfest. Und das ist es hier nicht. Sondern es hat dann doch mehr zu erzählen zwischendrin noch. Aber es ist auch nicht wirklich spannend. Es ist nie wirklich, hat kein Suspense. Das fand ich echt schade. Also es funktioniert als Horrorfilm so wenig. Und das war am ehesten so das eines von zwei Problemen, die ich damit hatte. Zu dem zweiten komme ich gleich, wenn du deinen Part noch gesagt hast.
Ach so.
Sonst sage ich einfach noch.
Nee, sag mal.
Eine Sache, die mich wirklich stört, und da weiß ich gar nicht, wie sehr mir das zusteht, das zu sagen, aber ich finde es total schade, habe ich gestern gedacht, dass Filme aus dem Black Cinema, also die kommen nicht umhin, Geschichten zu erzählen, eigene Genre-Geschichten, ohne immer wieder zu sagen, aber damals war der Ku Klux Klan. Wir als Schwarze hatten es nicht leicht, weil damals war es so und so. Und das fand ich total schade, weil ich dachte so, oh Mann, im Blaxploitation-Kino der 70er Jahre, da durfte Genre existieren, ich nenne mal einen Film, Blackula. Ja, Dracula mit schwarzem Gesicht, beziehungsweise es gab so Filme wie die Pam Grier-Filme, Shaft und so, ne, wo Action, Crime, Thriller, ne, wo das einfach existiert hat, aber ohne, dass mir jemand gesagt hat, das ist hier explizit schwarzes Kino, sondern es hat sich wie schwarzes Kino angefühlt, weil die Darsteller und die Machart und wie miteinander gesprochen wurde, ne, das hat die Leute dann damals auch ins Kino gelockt. Aber ohne, dass jemand gesagt hat, aber hier, wir haben auch noch das schwarze Trauma. Und ohne, dass wir das jedes Mal erwähnen, funktionieren unsere Filme nicht. Und das merke ich bei Blood and Sinners, dass ich das eher schade fand, wo ich dachte so, ah, oh, weiß ich nicht. Das fand ich ein bisschen blöde.
Da bin ich jetzt ein bisschen unsicher, weil, also ich meine, der Film hat ja eine feste Ansiedlung, ne? 30er Jahre und eine örtliche Verteilung. Und dann kann man gucken, wie war denn das so? Während des Abspanns sieht man einen Menschen, wo ich dachte, und ich habe es nicht recherchiert, gibt es jetzt einen Bezug zu der Figur? Also dieser Cousin oder gibt es da,
weißt du? Ich glaube, Ryan Coogler vermischt an der Stelle Fiktion mit einer real existierenden Figur, aber es ist rein fiktional, was er mit der Hintergrundgeschichte gemacht hat. Ich hatte das Gefühl, er hat diese Person irgendwo mal gesehen und hat dann gesagt, da denke ich mir jetzt was zu aus.
Das ist die Inspiration.
Wie ist das dazu gekommen? Ich hätte gerne einfach einen schwarzen Horrorfilm gesehen. Ich habe es gerade schon gesagt, vielleicht lehne ich mich damit zu weit aus dem Fenster. Vielleicht darf ich das gar nicht so wollen. Ne? Weil also da tue ich mich immer schwer, was darf ich da erwarten? Ich meine, auch Ryan Coogler darf machen, welchen Film er auch will. Aber ich hätte gerne einfach einen schwarzen Horrorfilm gesehen, ohne dass jemand die ganze Zeit sagt, das ist jetzt hier aber Black Cinema. Und zu Black Cinema gehört, dass wir sagen, dass die Weißen doof sind, beziehungsweise die Weißen sagen, dass die Schwarzen doof sind. Und es gibt dann am Ende eine Sequenz, die hat mich ein bisschen an Once Upon a Time in Hollywood erinnert, weil das fast eine Fantasy-Überzeichnung, ne, bis zu diesem Zeitpunkt hat der Film einen ganz anderen Vibe und dann passiert am Ende nochmal etwas, wo eine Tommy Gun unter anderem mit involviert ist, wo ich dachte, das wirkt jetzt halt einfach wie eine, ja, wie eine verspätete Rache-Fantasie, so wie das, was Quentin Tarantino in Once Upon a Time in Hollywood gemacht hat. Und das fand ich komisch, weil ich dachte, der Film ist bis zu dem Zeitpunkt ist so viel mehr. Der ist dann Horrorfilm, gleichzeitig Gangsterfilm. Er webt Musik auf eine ganz interessante Weise ein, so sehr, dass Ludwig Göransson, der hier den Soundtrack gemacht hat, glaube ich, sogar als Musical Producer oder so benannt wird.
Wie seine Frau. Sie hat einen eigenen Frau oder Partnerin oder Mutter. Eine Frau mit dem gleichen Nachnamen.
Also die Filmmusik ist auch fantastisch. Ich kann mir vorstellen, die wird nächstes Jahr wahrscheinlich bei den Oscar-Nominierungen zu finden sein. Aber dadurch hat er schon so drei große Gebiete, auf denen ich mich schwer tat, irgendwo den Mittelweg zu finden. Und dann ist da aber noch diese vierte Ebene, nämlich eben die Südstaaten von damals. Wie ist es als Schwarzer gewesen? Und das ist viel.
Aber die meisten Filme, finde ich, kriegen so viel nicht unter einen Hut. Und irgendwie kriegt er es unter einen Hut.
Er kriegt es unter einen Hut.
Also ich fand die ersten 80 Minuten auch so fantastisch. Ich liebe ja Gangstergeschichten, vor allem, wenn es mal anders gelagert ist. Ich liebe ja American Gangster dafür, dass es mal ein schwarzer Gangster ist mit Denzel Washington. Und ich habe das Michael B. Jordan nicht unbedingt zugetraut. Die Sets sehen richtig toll aus, weil die 30er da in Mississippi sich auch noch so ein bisschen nach Wilden Westen anfühlen. Halt noch nicht wie Chicago, sicherlich schon eine sehr ausgebaute Großstadt mit ersten Wolkenkratzern ist. Und dann, wie aber auch diese Themen, dass sie dann, der eine sagt so, hey, ich will nicht die ganze Zeit in der Kirche rumhängen und wenn ich nicht schon 5 Tage die Woche arbeite, ich will was vom Leben erleben. Und der nächste, der auf der Baumwollplantage ist, für den gibt's dann noch einen Aufstieg als Türsteher in so einem Club. Und dass du dann irgendwie so ein Gefühl dafür kriegst, was ist denn so dieses Leben? Und vor allem, weil du Dara Lindo meintest, so dieser alte Hauding, der schon alles gesehen hat, so, ne, weißt du, der hat sein Leben gelebt. Da hat doch jeder Charakter so eine Ausstrahlung und eine solche Aura gehabt, bis hin zu dieser Club, der im Grunde nur so ein Holzverschlag ist, der dann aber mit dem Thema Feuer und Musik Musik so spannende Choreografien entstehen. Ich dachte immer wieder so, wie toll es aussieht. Und vor allem bei der Musik drehte ich mich manchmal nur so im Kinosaal, wie das so wirkt, hier zu sitzen und so außergewöhnliche Musik auf die Ohren zu bekommen. Soll bedeuten, ich fand das einen, auch ähnlich wie bei Warfare, ein Film, der nicht so sehr durch seine Geschichte, sondern durch so vieles drumherum mich fasziniert hat. Die Geschichte selbst, die ist relativ rasch erzählt oder gespoilert, wenn man wollte. Was ich aber zum Beispiel mag zu dieser ganzen Vampir-Thematik, auf der einen Seite hätte ich sie nicht gebraucht, aber hier geht es nicht so sehr, also hier gibt es so diesen Gedanken nicht von Verführung oder die Welt an sich reißen oder Menschen vernichten oder für immer zu leben in erster Linie, sondern dass so ein familiärer Gedanke, auch so eine Form von Liebe transportiert wird. Nur auf so einen skurrilen Bereich wie eben dem Vampirismus. Hat man sonst auch nicht. Und das mochte ich. Ich mochte diesen Film durch und durch für seine Andersartigkeit. Richtig gerne.
Ich kann auch nur sagen, wenn ich euch die Entscheidung leicht machen müsste, und tun wir hier irgendwie auch, also die Frage, in welchen Film sollt ihr diese Woche gehen?
Würde ich euch sagen,
bleibt zu Hause, guckt G20, über den gleich reden. Nee, schaut den. Also ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die, weil ich habe hier Wertungen auch auf Letterboxd gesehen, die fangen bei 4 Sternen erst an. Im seltensten Fällen 3,5 Sterne und dann geht's aber eher hoch in Richtung 5. Und zwar all die Kollegen auch, denen ich da folge, gerade die US-Kritiker. Also der fasziniert viele Leute. Ich persönlich hatte mich sehr auf einen Vampirfilm gefreut. Ich hatte mich auf einen Horrorfilm gefreut. Und ich dachte, ne, also weil ich gerade meinte, so, da muss ja nicht immer das schwarze Trauma mit erwähnt werden. Ich finde, Jordan Peele macht das in Get Out ziemlich gut. Get Out erzählt nämlich eigentlich eine ganz straight up seine Horrorgeschichte und webt darunter einfach, das Sklaventhema ist da ja eines, was da einfach drin mitverarbeitet worden ist. Und zwar nicht wirklich subtil, aber ich finde, das wird einem da nicht so die ganze Zeit um die Ohren gehauen, sondern du darfst da einem ganz klassischen Genrefilm zugucken, der dann eben mehr erzählt. Und das machen die besten Genrefilme.
Ja, das ist bei Ryan Coogler nicht so.
Bei Ryan Coogler ist es nicht so.
Hey Boys, we ain't no boys. Genau. We are grown men.
Genau. Das ist ja und schon gleich am Anfang gibt's, wird immer wieder, werden solche Delroy Lindo, da muss einmal eine Rede halten, wo ganz klar solche Geschichten immer wieder aufgeführt werden und dann schluchzte. Und ich hatte das Gefühl, das hatte mich an diesen einen Da Five Platz, da hat er ja auch mitgespielt von Spike Lee.
Aber das ist ja eine komplett wahre Geschichte. Ja. Ne?
Und ich dachte jetzt hier, so würde ein Horrorfilm aussehen, wenn Spike Lee den machen würde, wo dann immer ständig einer mit dem Mahnen, ne, wann immer etwas passiert, kommt jemand aus dem Gebüsch hinten gesprungen und sagt, aber Achtung, so einfach war das damals nicht. Und ne,
vielleicht braucht es eine neue Art von Filmemacher, weil die Menschen wie Spike Lee haben ja sicherlich auch sehr lange Zeit in sehr üblen Zeiten erleben müssen, wie es immer wieder ist, abgestattet
ja,
und
ey,
so.
Deswegen
dass sich das dann deiner Kreativität auch immer mitschwingt.
Ich habe nicht das Recht, mich darüber zu echauffieren, weil ich bin privilegierter in der Hinsicht. Ich habe mich damit überhaupt nicht auseinandersetzen müssen. Aber als Filmfan darf ich mir trotzdem wünschen, was ich gerne für einen Film lieber gesehen hätte. Weil ich hätte hier gerne entweder straight up einen Vampirfilm gesehen, der klar, der vielleicht auch Spannung erzeugt. Und das kriegt leider Ryan Coogler gar nicht hin. Und wenn er keine Spannung erzeugt, dann mach so wie in From Dusk Till Dawn. Wenn Faculty und From Dusk Till Dawn deine großen Vorbilder sind, warum kommt dann hier nie so dieser Creature-Feature-Spaß rüber, wie in diesen beiden Filmen, die du dir als Vorbild genommen hast? Oder erzähl deine Gangsternummer durch, gerne. Meine Fresse hat das Spaß gemacht, diesen beiden Brüdern zuzugucken, gerade Michael B. Jordan. Beide Brüder haben auch nochmal andere Nuancen in der Art und Weise, wie sie agieren.
Ja, das fand ich genau nicht. Ich fand nicht, dass man sie so gut auseinanderhalten konnte.
Nee, nicht wirklich. Das war dann eher durch die Farbe ihrer Mütze. Aber später fand ich, dann gab es schon, also diese eine, gerade in der zweiten Hälfte merkst du ja, der eine ist eher so der Business-Typ, auch so ein bisschen eher mit Gewaltbereitschaft. Und der andere ist schon eher so der nettere von beiden, der sich so durchschlägt. So viel ist da nicht. Klar, da gibt es ganz andere Geschwisterpaare, die schon besser dargestellt wurden. Aber ja, und dadurch ist es ein Film, der viel Gepäck hat, der gleich drei Dinge miteinander vereint und dann eben noch diese vierte dazukommt. Und da müsst ihr mal für euch herausfinden. Ich gehe da mit Robert. Das ist ein faszinierender Film, bei dem man auf jeden Fall ein Auge drauf werfen darf. Und vielleicht macht das mehr mit euch.
Das könnt ihr alles im Kino sehen. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich weiß, wenn du in deinem Dagobert Duck-ähnlichen Tresor in deinen Goldstücken schwimmst, dann schaust du dich doch links und rechts um und sagst so, wie viel ist denn das eigentlich? Und wofür gebe ich denn das eigentlich aus? Weißt du gar nicht, ne?
Nee, siehst du. Aber es reicht zum Tauchen.
es reicht zum Teil, aber irgendwann reicht es vielleicht nicht mehr und dann ist es blöd. Da kommt nämlich Finanzguru ins Spiel. Die haben einen perfekten Überblick über deine Goldstücke, wenn du das zumindest, wenn du die App runterlädst und damit verknüpfst. Aber im Grunde ist es ganz einfach. Ihr könnt euch die Finanzguru-App runterladen und dann könnt ihr eure Konten oder auch Kryptobörse zum Beispiel damit verknüpfen und dann habt ihr einen viel besseren Überblick über, welches Geld geht rein, welches Geld geht raus und was gebt ihr eigentlich wofür aus. Und auch das Überweisen in der App ist jetzt noch einfacher und sicherer, denn der Fake-Shop-Radar schaut nämlich, ob betrügerische IBANs im Umlauf sind und ob ihr gerade dabei seid, an eine solche zu überweisen. Und wenn ihr, und das kann ich als jemand, der schon lange immer versucht, finanzielle Freiheit zu erreichen, genau diesen Überblick über eure Geldströme nicht habt, ist es super, Budgets zu haben. Zu wissen, was will ich wofür ausgeben? Habe ich vielleicht für manche Dinge mehr Geld ausgegeben, als ich jemals gedacht habe? Und wenn man das mal so in Zahlen sieht, dann wird das einem auch erstmal so richtig vor Augen geführt. Und für sowas ist Finanzguru wirklich klasse. Hunderttausende Downloads, aber vor allem positivste Bewertungen in den verschiedenen App-Stores. Und über 3 Millionen zufriedene Nutzer und Nutzerinnen. Das ist im Grunde schon Aussage für sich alleine. Und für alle, die sagen, ich will aber noch tiefer gehende Analysen und Budgetvorschläge, gibt es Finanzguru Plus. Normalerweise kostet das 2,99 € im Monat, aber bei uns bekommt ihr natürlich noch einen tollen Code, nämlich Schwafel25. Mit dem bekommt ihr Finanzguru Plus ganze 3 Monate kostenlos. Also App downloaden, Konten verknüpfen, auf dem Homescreen, auf dem Profil oben rechts klicken und Gutscheincode eingeben und dann diese 3 Gratis-Monate Finanzguru Plus genießen. Und ich kann für mich persönlich nur sagen, ich komme von einer Welt, wo es nie Geld gab und habe mich immer versucht, daraus zu arbeiten und eine Übersicht zu haben und ganz klar strukturiert, wie man mit seinem Geld umgeht, hilft auf jeden Fall auch sein eigenes Vermögen aufzubauen. Deswegen richtig cool, dass es solche Möglichkeiten heutzutage gibt. Vielen Dank an Finanzguru und wir schalten raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Dieser Tage ist aber noch auf Amazon Prime Video, Davids Streaming-Plattform der Begierde. Ein Film
aber sag ruhig Begierde.
Ein Film gestartet mit Viola Davis in der Hauptrolle.
Ah.
Den hat sie auch selbst produziert. Also sie muss ja sehr genau gewusst haben, was sie tut. Ja. Und der heißt G20. Sie spielt die, das Kleine hatten sie es nicht, Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja. Und die hat aber ihre Familie nicht so ganz unter Kontrolle. Besonders die Tochter. Die taucht dann manchmal den Medien so, schon so auf, ist unangenehm. Deswegen sagt sie, passt auf, G20-Gipfel in Südafrika, in Kapstadt steht an. Da kommt ihr alle mit, damit wir hier Einigkeit demonstrieren. Also sie, Mann und 2 Kinder und Secret Service und Air Force One und alles, was dazugehört, ab nach Kapstadt. G20-Treffen, also die 20 größten Industrienationen, wo sie nämlich eine neue digitale Währung vorstellen möchte, mit Hilfe derer sie den Hunger und die Armut in der Welt bekämpfen kann. Aber weil jetzt in Kapstadt nicht so viele Sicherheitsbedingungen in dem Hotel auch sind, wo die untergebracht sind, holt man da noch so private Sicherheitsfirmen dazu. Und die haben aber vielleicht eine ganz andere Meinung über diese Währung. Und dann kann es ganz schön nach hinten losgehen. Naja, Mitte vom Lied beginnen. Es gibt eine große Geiselnahme im Hotel und der Präsident vom United Kingdom und die Präsidentin können irgendwie entkommen, sind aber doch gefangen und müssen das irgendwie überleben in diesem Action-Thriller.
Ja, du darfst nicht vergessen zu sagen, dass sie ja mal irgendwann im Krieg auch gedient hat oder irgendwie.
Sie ist Veteranin und ihr Lieblings-Secret-Service-Agent, die haben zusammen gekämpft.
Ja, und deswegen kann sie auch auf die Fresse hauen und weiß, wie man ein Schnellfeuergewehr bedient. Und das werden wir dann später auch zu Gesicht bekommen, wie sie das tut. Und das sieht bei Viola Davis halt nicht nur sehr unglaubwürdig aus, es ist auch leider, ne, der Schnitt unterstützt das dann.
Ich dachte vor allem nach The Woman King, dachte ich, dann hat sie doch gezeigt, dass sie es voll drauf hat.
Nee, hat sie. Also entweder hat sie es nicht oder es hat der Regisseur nicht. Ich habe nicht geguckt, wer es gemacht hat, aber ich dachte die ganze Zeit
so. Patricia Riggen.
Ah. Wir hatten vor 1 oder 2 Folgen hatte ich über die Doku gesprochen, Number One on the Call Sheet. Ich glaube, in Deutschland heißt die völlig anders. Ich habe so auf Platz 1 oder wie heißt sie? Super erfolgreich, irgendwie sowas. Hat einen ganz anderen Namen, läuft auf Apple TV und erzählt über schwarze Stars, die es geschafft haben. Und da ist auch Viola Davis dabei. Und sie sagt da, dass sie es schade findet, dass ganz viel auch wieder Genre nicht existieren darf, sondern man ist dann meistens in so Actionfilmen der Sidekick. Ganz viele Chancen bieten sich einfach nicht. Und das hier wirkt wie ein Skript, was Viola Davis auf dem Tisch hatte, wo sie dann gesagt hat, so okay, ist ja übelste Scheiße, Aber solche Chancen kriegen wir halt normalerweise nicht. Normalerweise gibt es keine schwarzen Präsidentinnen vor allen Dingen. Wir hatten ja schon Jamie Foxx in White House Down, glaube ich, war das von Roland Emmerich. Ja, ne? Ich glaube, Jamie Foxx war der Präsident in White House Down.
Weiß ich nicht. Immer Gerard Butler muss da irgendwo rein.
Nee, das war Angel Has Fallen. Olympus Has Fallen. Das war mit Channing Tatum. Channing Tatum spielt den Bruce Willis-Verschnitt und Jamie Foxx kann aber auch, glaube ich, Karate. Und okay. Das ist von Roland Emmerich gewesen. Genau, aber eine Frau gab es noch nicht. Und deswegen hat sie gesagt, die Chance ergreife ich und da ist mir auch egal, was ich hier für Sachen sagen muss. Und wow, was sie für Sachen sagen muss, ist schon ganz schön heftig. Ich fand, der Film hat so ein paar Sachen. Der Bösewicht und das ganze Netzwerk um ihn herum war für mich undurchsichtig und ich fand es furchtbar gespielt. Wie heißt der Homelander-Darsteller nochmal?
Anthony Starr.
Der ist super schlimm. Der ist ganz, ganz schlimm in diesem Film. Und dann dachte ich immer wieder auch, es gab Momente, gerade auch in Action-Szenen, wo ich dachte, wie ist denn das jetzt passiert? Also ging dir das auch so, dass ich häufig nicht durchgeblickt habe, was gerade...
Ich finde, der Film lädt dazu ein, abzudriften.
Super krass. Also ich habe dann irgendwann mein Steam Deck rausgeholt und habe Hello Kitty Island Adventures nebenbei.
Vielleicht könnte es damit zusammenhängen, David, dass ich gefragt hast.
Nee, bei den Action-Szenen habe ich aber immer wieder, ne, ich habe zwischendrin, wenn sie dann über Bitcoin und wenn so Gefühlsansprachen gekommen sind oder die Tochter mal wieder sich per Funk gemeldet hat oder der Mann und sie, ne, da dachte ich immer, ach, labert kein Scheiß. Aber bei den Action-Szenen habe ich schon versucht aufzupassen und es ist trotzdem nach hinten losgegangen, weil eigentlich es ist ein wahnsinniges Durcheinander, es ist furchtbar geschnitten.
Ich erinnere mich kaum an diesen Film. Ich fand, jetzt gab den genauso schlecht bewertet wie Drop.
Das ist Stirb langsam in, braucht man nicht. Keine Ahnung, wer es finanziert hat.
Aber um mal zurückzukommen, einfach mal eine schwarze Präsidentin.
Ja, was ist es wirklich?
Du wolltest doch Filme, wo sie einfach mal ohne diese ganzen Sklaventhematik.
Ja,
aber dann doch bitte gut.
Es hat doch keiner gesehen, ne? Also ich will nicht nur Mist, sondern ich hätte schon gerne auch, also ja, nee, das hat leider nicht funktioniert.
Nee, was willst du jetzt auch mehr über diesen Film sagen? Ist wirklich komisch, komisches Ding. Aber das sieht man auch schon am Poster, muss man sagen. Da steht sie, glaube ich, mit Waffe oder so in ihrem roten Kleid auf dem Plakat.
Ja, und sie wirkt ungelenk. Also sie wirkt wirklich in einigen Actionsequenzen, wo ich dachte, oh, also der Schnitt tut ihr auch nicht wirklich gut, aber ich erkenne halt ähnlich wenig wie in Take 3. Die Schnittfrequenz ist nicht ganz so hoch und dadurch wirkt es eigentlich nur noch blödsinniger. Also weil es so Momente gibt, wo ich dachte, boah, man merkt richtig, wie die das nicht hinbekommen. Robert, stirb nicht.
Stuhl. Ja, das hat sich irgend so ein Riegel gelöst. Bin nach hinten geklickert.
Nein. Haben wir noch was oder soll ich kurz sagen, Black Mirror Staffel 7 ist gestartet?
Ich habe noch was Kleines, auch eine Serie. Nur eine kleine Mini-Empfehlung, weil David, hast du das Studio Folge 3 und 4 inzwischen geguckt?
Die dritte habe ich jetzt mittlerweile geguckt mit Ron Howard. Die fand ich deutlich besser.
Aha. Ja. Hast du 4 schon gesehen?
Nee.
Soll ich dir schon spoilern, was du willst vom Thema?
Ja, spoiler mal.
Ein Whodunit.
Ein Whodunit?
Ein Whodunit ist die vierte Episode. Auch mit so klassischen Aufnahmen, die zu diesem detektivischen Whodunit passen. Und
ist wirklich eine gute Serie. Auch wenn jetzt nicht jede Folge mich komplett hatte, finde ich einfach, was die da an Kreativität, vor allen Dingen auch an Spielereien optischer Natur, ne? Also deine Frau hatte jetzt die Tage erst Behind the Scenes gepostet auf Instagram, wie die das mit der Kamera auch gemacht haben. Nein, ich habe es bei Gina gesehen.
Du meinst die Kamerafahrt, wo sie auf diesem Wagen dadurch... Ja. Das
Habe ich aber bei Gina gesehen. Also für mich war es Gina, die es gemacht hat.
Ja, das ist nur kurz mal abgeholt. Bei The Studio ist noch eine neue Serie gestartet. Your Friends and Neighbors auf Apple TV+.
Das ist mit John Hamm, oder?
Mit John Hamm in der Hauptrolle.
Was ist das?
Der spielt einen Typen im Finanzwesen, so Richtung Hedgefondsmanager, der dir im Grunde auch sagt, ey, am Anfang hast du nicht viel Kohle, dann hast du deine erste kleine Wohnung, lässt eine Frau kennen, dann bummst dir super viel in der Einzimmerwohnung, dann strengst du dich ein bisschen mehr an, hast mehr Geld, holst dein erstes Haus, hast dein erstes Kind und er reißt so in 5 Minuten ab, wie er sehr reich geworden ist und seinen Job da hat. Aber den verliert er. Und seine Frau hat ihn auch beschissen. Und deswegen wohnt er in einer deutlich kleineren Hütte, hat keine Kohle mehr, aber kennt halt so diese ganze Welt und fängt an, bei seinen ehemaligen Nachbarn und Freunden einzusteigen, die alle super reich sind und klaut halt deren teure Uhren und so. Und fängt an, das zu versetzen. Und das ist so eine Art wie so ein Maulwurf, der so in diese Welt der Schönen und Reichen sich alles zurückholt, was ihm genommen wurde. Ist sehr unterhaltsam. Auch wenn du das jetzt nicht... Also, sag mal so, beim Gucken dachte ich original, ist richtig gut, aber nichts für David.
Ja.
Das ist hier zu viel Rumgequatsche zwischen Figuren, was ihn nicht interessieren wird auf diese Art und Weise, weil es wieder es ist unterhaltsam. Okay. Es ist unterhaltsam und leicht und John Hamm ist einfach ein guter. Punkt. Aber erzähl mal von Black Mirror. Ich rede darüber, wenn da mehr gezeigt worden ist. Okay. Aber nur mal, dass die Leute wissen, das Studio. Mittwochs, wenn ihr sagt, neue Folge. Freitags könnt ihr dann Your Friends and Neighbors eine neue Folge gucken.
Läuft nicht auch noch Daredevil oder ist das schon wieder durch?
Weiß ich nicht, aber ich habe ja jetzt gerade von Apple nur geredet.
Ja. Black Mirror ist eine neue Staffel gestartet. Ich glaube, über die letzte hatten wir damals hier im Podcast gesprochen. So, das ist schon eine Weile her, aber uns gibt's jetzt ja auch schon eine Weile. Und ich weiß noch, dass die letzte Staffel mir nicht gefallen hat. Die hier fängt zumindest gut an. Ich kann noch nicht alles über sie sagen. Es gibt, glaube ich, 6 Folgen. Ich habe nur 2 gesehen. Also die zweite ist in Ordnung. Die erste fand ich tatsächlich ziemlich gut. Ne? Wer Black Mirror nicht kennt, ist eine britische Serie, die sich eigentlich im Kern geht es immer um Technologie, Gefahren, die von Technologie ausgehen, ist Zukunftstechnologie, also manchmal sind es Sachen, die erst kommen könnten, sagen, nehmen wir mal Teleportation zum Beispiel oder Sachen, die es schon längst gibt, aber die so einen Spin bekommen haben. Erst Folge zum Beispiel, ein Ehepaar, sie ist Lehrerin und während sie in der Schule gerade unterrichtet, bricht sie zusammen, stellt sich heraus, sie hat, glaube ich, ein Hirnaneurysma oder so, seltene Krankheit und wenn man sie nicht behandelt, dann wird sie an einem Hirntod quasi sterben. Aber es gibt eine neue Technologie. Man kann ihr einen Chip implantieren lassen. Und damit das nicht zu teuer ist, gibt es da ein Abo-Modell. Und der Mann sagt so, boah, was, echt? Also das heißt, ich für wenig Geld kann ich meine Frau quasi ins Leben zurückholen? Super. Und sie machen das und es funktioniert ganz gut. Und dann schleichen sich die ersten Dinge ein, wo sich herausstellt, meine Frau sagt so seltsame Sachen. Zum Beispiel Werbebotschaften. Und dann gehen sie zu der Firma zurück und sagen so, irgendwas ist hier. Und sie so, ja.
Das teurere Abo nehmen, was werbefrei
ist. Sie müssen das Plus-Abo freischalten.
Ah, wirklich, ja.
Und das eskaliert bis zu einem Punkt, wo man ehrlich gesagt sagen muss, das ist eine der besseren Black Mirror-Folgen, weil sie etwas aufgreifen, was gar nicht so weit von der Realität entfernt ist. Ganz viele auf Letterboxd, wo ich Kritiken gelesen habe, haben auch gesagt, das ist ein starkes Stück von Netflix, das auf einer Plattform zu veröffentlichen, die ständig mit irgendwelchen Abo-Erweiterungen kommen. Amazon hat ja auch mittlerweile ins Standard-Abo wieder die Werbung integriert, sodass du da wirklich bombardiert wirst. Und ich glaube, du zahlst halt einfach nochmal mehr, wenn du keine Werbung haben möchtest.
Also hast du dem Fernsehmarkt die Werbung abgeluchst. Erst warst du günstig und werbefrei und dann keiner mehr Fernsehen guckt, kannst du selber die Werbung implementieren.
Na, vor allem, jetzt, bist du, die jetzt bist du wie die amerikanischen Kabelfernseher.
Ich glaube, die sind nochmal deutlich teurer, glaube ich.
Aber ja, gucken wir mal. Also wenn du alles sehen willst, kommst du ja auch.
Und damit jetzt Werbung für Nordwahl.
Hier hängt ein Menschenleben mit dran. Und dadurch hat es nochmal eine andere Komponente. Es kommt dann noch etwas dazu, nämlich was du auf Social Media bereit bist zu tun. Es gibt nämlich eine Webseite, auf der du Geld verdienen kannst, indem du zum Beispiel dir wehtust und dann gucken das andere Leute. Auch das ist ja so weit nicht entfernt von der Realität. Und das sind die besten Momente bei Black Mirror immer gewesen. Wenn man etwas aufgreift, was schon existiert oder womöglich existieren könnte und mit den Ängsten davor spielt, die gar nicht so weit von der Realität entfernt sind. Deswegen diese erste Folge macht Lust auf mehr. Die zweite ist dann schon wieder, ne, hat auch nur wieder so ansatzweise. Am Ende merkt man, es hat mit Technik zu tun, weil es spielt mit so einem Multiverse-Aspekt. Eine Frau, die arbeitet in so einer Bude, wo sie neue Schokoriegel herstellen. Sie ist die Geschmacksintendantin, die quasi neue Geschmäcker für diese Schokoriegel zusammenstellt. Und dann fängt eine neue Mitarbeiterin an, dort zu arbeiten. Sie sagt so, die kennt sie doch. Die wurde früher immer gemobbt in der Schule. Was macht die denn hier? Und vor allen Dingen war die immer socially awkward. Wie schafft die das jetzt plötzlich, hier eingestellt zu werden? Und dann passieren so ein paar Dinge, wo sie ganz hart gegaslightet wird. Dinge verschwimmen. Also die Realität scheint nicht mehr dieselbe zu sein. Und am Ende kriegen sie den Schwenk zu Technologie und ich dachte so, naja, das haben sie jetzt gefühlt reingeschrieben, damit man das noch als Black Mirror-Episode verkaufen kann. Funktioniert also wie immer mal besser, mal weniger gut bei Black Mirror, aber wie gesagt, ich habe jetzt diese erste Folge und die zweite gesehen. Das scheint so die Gangart für diese Staffel
zu
sein.
Laut dem Ranking ist es so, dass am besten bewertetste ist die 6., dann folgt die 5., dann folgt die 1. Also hast du noch zwei vor dir zum
noch,
Ende hin, die
sogar noch
richtig
besser
was
sind.
Können. Ja.
Okay, also, dann bin ich gespannt. Ich habe gesehen, Christine Milliotti, die jetzt ja auch in The Penguin dabei war. Also es sind wieder so auch ein paar Darsteller dabei, die man schon mal gesehen hat. Ich werde mal noch weiter reingucken. Aber ich weiß noch, damals, als Black Mirror neu war, war das ein richtiger Event. Das war so einer der Draws für Netflix. Leute haben darüber gesprochen. Das ist bei weitem nicht mehr so. Das ist ein bisschen schade, liegt aber auch daran, dass die Qualität der Serie stark schwankend ist.
Und dass viel gute Qualität und, ja, von allen Seiten kommt.
Es wirkt so ein bisschen wie X-Factor oder früher dieses Outer Limits oder ne, also der Fall der Woche, immer eine Stunde lang und damit oftmals auch zu lang.
Und Netflix hat auch diese großen Zugpferde, die einfach übers Jahr verteilt dann nochmal eine ganz andere Größenordnung haben, glaube ich.
Yeah.
Ja. Also ja. Stranger Things, Wednesday, zweiter Teil von
Love is Blind,
Squid Game.
Zweiter, dritter. Mondoberfläche, würde ich mich jetzt noch sehen.
Das sind doch Nazis auf der anderen Seite.
Ja, ja, aber auf der hellen Seite sind ja außerirdische Bakterien, okay, die dann so miteinander...
Wir haben es für diese Woche, oder?
Wir haben es, ja.
Nächste Woche geht's weiter, aber zwischendurch fröhliches Ostereiersuchen.
Ja, danke.
Genießt die freien Tage und denkt vielleicht kurz an uns mal. Das wäre schön.
Ja.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.